Valeria?
Hm?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte Ringfinger auf Russisch. Also, wie heißt der Ringfinger auf Russisch?
Oh, Mann. Du kommst immer mit so Begriffen und laufst
was
genau meine
Ringfinger, das ist ja nicht so schwer.
Ja, das sind genau meine Schwachstellen. Woher soll ich das wissen? Ich weiß auf jeden Fall, dass der kleine Finger Mizinchik ist.
Ja, Mizinjitz. Mhm. Jetzt hast du es richtig süß ausgesprochen. Mizinchik.
Kleines Fingerchen, habe ich gesagt. Ne?
Was man Mizinjitz. Immer voll oft im Russischen macht, alle so richtig verniedlichen.
Ja, genau.
Genau, so. Mizinjitz ist der letzte, der kleine.
Und den Rest kenne ich nicht.
Super.
Ich glaub, also hat jeder Finger einen anderen Namen?
Ja, das ist richtig spannend.
Fuck.
Also, der Ringfinger heißt Besemerny Palets.
Finger ohne Namen.
Finger ohne Namen, der namenslose Finger.
Ah ja.
Das ist wie der kopflose Nick von Harry Potter, so ein bisschen.
Wow. Und weißt du, wie der Zeigefinger heißt?
Ukazatelny Palets.
Ah ja.
Und der
Daumen?
Большой палец.
Ja, okay, gut, stimmt, das weiß ich auch. Und der Mittelfinger?
Средний палец.
Ja, das hätte man sich jetzt denken können. Also, na gut.
Ja, genau. Aber es ist witzig, oder? Besemerny Palets, ein Finger ohne Namen. Wie kommt man bitte drauf, dass ein Finger, der eigentlich der Ringfinger ist, so heißt?
Ja, vor allen Dingen, Finger ohne Namen ist ein Oxymoron, also etwas, ein Widerspruch in sich, weil dann damit hat er ja den Namen, oder?
Wie bitte? Ja, deine Theorie klingt plausibel.
Ja, also sobald du sagst, der Finger ohne Namen... Ja. Dann stimmt es ja nicht mehr, weil der Finger hat dann ja offiziell einen Namen.
Ja, absolut. Ich habe da so ein bisschen mal geguckt und es gibt verschiedene so Theorien, warum es im Russischen vor allem der namenslose Finger heißt. Mhm. Und da hat zum Beispiel einer von diesen Gebrüdern Grimm, ne, diese Märchen von den Gebrüdern Grimm, hat er zum Beispiel so eine Theorie vorgeschlagen. Wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass der Finger wegen seiner heilenden Eigenschaften und seiner Verwendung in der Medizin eine heilige Bedeutung hatte eventuell. Und die Menschen haben es früher nicht gewagt, seinen Namen auszusprechen. Also
was
der
heißt
war so
Verwendung
heilig.
In der Medizin?
Der hat irgendeine besondere Bedeutung in der Medizin. Und warum sage ich das eigentlich überhaupt alles? Ich komme darauf, weil in dem Podcast von SWR 2, von unseren Kolleginnen und Kollegen beim SWR, im Podcast Fakt ab, da klären sie, warum der Ringfinger heißt und warum überhaupt dieser
der
Ringfinger,
Deutsche.
Genau, der Deutsche oder generell dieser vierte Finger, warum der so besonders ist. Und ich glaube, Sie sprechen da auch über die Medizin und warum das in der Medizin so eine große Bedeutung hat. Und der Podcast, die Folge, die kommt am 10.06. raus, falls ihr mal reinhören wollt, was es mit dem Ringfinger auf sich hat. Aber ich finde es witzig, dass es im Russischen der namenslose Finger ist. Genau, und es gibt noch eine zweite Theorie. Wahrscheinlich liegt die Namenslosigkeit an seiner absoluten Unauffälligkeit. Steht hier in einem Artikel. Also, weil der so unauffällig ist. Keine Ahnung, frag mich nicht.
Das finde ich jetzt sehr random, weil was macht ihn unauffälliger als die anderen Finger?
Ist der vielleicht ein bisschen, so bescheiden?
Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, alles klar, ich muss mir vielleicht mal die Folge anhören. Ne?
Ja, eventuell. Ich muss sie mir auf jeden Fall auch anhören, wenn sie da rauskommt. Und was
ich wieder was gelernt.
Witzig finde, ist, also erstmal... Большой палец heißt ja großer Finger, das ist im Deutschen der Daumen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, warum der auf Deutsch der Daumen heißt, aber...
Warum heißt er nicht großer Finger, ne?
Ja, ist ja eigentlich der größte, aber auch der kürzeste. Ja, egal. Aber man sagt ja auch im Russischen Finger auch auf den Füßen. Im Russischen gibt es keine Zehen, also gibt kein anderes Wort für Zehen.
Ja. Und deswegen habe ich auch voll oft meine Probleme, wenn ich im Deutschen, sage ich nämlich voll oft Finger, wenn ich über Zehen rede.
Ich auch. Ich habe schon so oft, wirklich früher mit meinen Mitschülerinnen oder so, ich lackiere mir jetzt mal meine Füße, Füßen. Finger auf den Füßen?
Ja.
Oder beim Arzt, wenn du sagen musst, dass du einen Finger gebrochen, ich sag... einen Zeh gebrochen hast. Da habe ich auch schon bestimmt tausendmal gesagt. Oder wenn da irgendwas war. Ja, mein Finger auf dem Fuß.
Ich finde es gut, dass man bei sowas dann immer herausfindet, woher die Schwächen im Deutschen eigentlich herkommen. Und die kommen immer daher, dass man im Russischen es anders macht oder anders spricht.
So, jetzt haben wir richtig viel über Finger gesprochen. Auch mal gut.
Ja, weiß ich nicht. Außergewöhnlich viel auf jeden Fall. Erstmal, hallo Leute.
Hallo da draußen.
Ihr hört Nette Mädchen von Das Ding. Schön, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns sehr. Ja. Es geht hier natürlich nicht nur um Finger heute.
Schade. Stell mal vor, wir machen einfach eine komplette Folge über Finger.
Ugh, nee, mag ich nicht.
Warum auch?
Bitte nicht. Ich will das nicht.
Dafür gibt's andere Podcasts, bestimmt.
Gott, ey. Erzähl erstmal, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, bei mir ist alles gut soweit. Ich freue mich, dass jetzt endlich mal so ein bisschen der Sommer da ist.
Ja.
Dass wir hier in T-Shirt oder Top sitzen und quatschen können. Und es ist einfach spät heute am Abend, 8 Uhr, und trotzdem richtig warm. Das kann ich dir sagen.
Endlich Sommer.
Aber ich weiß, warum du mich fragst, wie es mir geht. Du willst wissen, wie weit ich mit meinem Pass gekommen bin.
Natürlich, Mann. Natürlich. Wie hast du das denn herausgefunden?
Das ist auch das Erste, was man eine Freundin fragt, wenn man wissen will, wie es ihr geht.
Wie schaut es mit deinen Papieren aus eigentlich?
Genau. Wie schaut es mit deinen Papieren aus? Ja, ich habe ja mal in einer Folge erzählt, dass ich bei der russischen Botschaft war in Frankfurt, weil ich meinen Pass verlängern muss. Und das war auch eine normale, ganz schnelle Angelegenheit, würde ich sagen. Ich bin dahin und natürlich war da auch schon um 8 Uhr eine Riesenschlange. Also das war auf jeden Fall klar, dass ich da ankomme und die Leute stellen sich alle schon vor mir an. Mhm. Und es war so.
Aber du hattest ja einen Termin und so, ne?
Genau, ich hatte einen Termin, diesen Pass zu verlängern.
Ja.
Und vielleicht nochmal ganz kurz, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich muss meinen Pass verlängern, weil der erstens abläuft und zweitens, weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte und dafür brauche ich ja einen Pass, der aktuell jetzt gültig ist.
Ja.
So. Und deswegen war ich dort und ja, also es war alles gut. Ich stand eben in dieser Schlange. Rechts von uns, direkt neben der Botschaft, war auf der Straße wie so eine Art Gedenktafel für die Ukraine. Also wirklich schon um 8 Uhr morgens stand da, glaube ich, eine oder zwei Personen mit Blumen, Bildern, Plakaten und so weiter da. Und ich stand auf der anderen Seite und habe mich auf der anderen, ne, in Anführungszeichen, und habe mich echt komisch gefühlt.
Aber wieso?
Ja, weil ich bei der russischen Botschaft in der Schlange stehe. Und auf der anderen Seite der Straße steht eine Frau oder ist so eine Gedenktafel ausgelegt für die Ukraine, quasi die Gegenseite. Sie protestieren mit so einem stillen Protest oder solidarisieren sich mit der Ukraine und protestieren gegen die russische Regierung neben der russischen Botschaft. Und ich stehe auf der Seite der russischen Botschaft.
Ich verstehe.
Ne? War auf jeden Fall ein bisschen komisch, dieses Gefühl. Und um 8.30 Uhr, ich weiß noch, ich habe noch auf die Uhrzeit geguckt, habe ich mich richtig erschreckt. Da lief plötzlich ganz laut aus den Boxen von der ukrainischen Seite, also von dieser, es war so 3 Meter lang, ist gar nicht so groß, ein paar Blumenbilder, lief ganz plötzlich ganz laute Musik. Ich habe alle so, was geht denn da? Und dann ich so direkt shazamt, was es ist. Und das war.
War das russischsprachige, ukrainischsprachige Musik?
Ukrainischsprachige Musik, genau.
Ah, ja.
Und das war Jamala, eine ukrainische Sängerin, die schon mal beim Eurovision Song Contest gewonnen hat, 2016 in Stockholm.
Gewonnen?
Für die Ukraine.
Krass. Okay.
Genau. Ja. Und genau dieser Song, der gewonnen hat, 1944 heißt der, wurde da gespielt.
Mm.
Ja. Ja.
Das war noch vor dem diesjährigen Ukraine-ESC-Sieg, oder?
Ja.
Weil die haben ja dieses Jahr wieder gewonnen, aber das war wahrscheinlich vorher noch.
Das war vorher, 2016, genau.
Mhm. Übrigens ein richtig schöner Song, finde ich, der da gewonnen hat. Aber gut, das nur so am Rande.
Ja, finde ich auch, absolut.
Okay, krass. Und hat dann irgendwie die Schlange reagiert oder hast du irgendwas mitbekommen, wie jemand darüber geredet hat oder so?
Gar nicht. Also es hat keiner darüber geredet. Ich glaube aber auch deswegen, weil so eine Situation ist, jeder muss da ganz schnell was erledigen, jeder unterschreibt da ganz schnell irgendwelche Unterlagen, guckt, ob alles beisammen ist. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen natürlich, ich bin ja nicht auf der anderen Seite. Ich möchte ja, dass Frieden ist.
Ja.
Aber trotzdem stehe ich auf der einen Seite und es ist nur diese komische Situation gewesen. Aber ansonsten war dort ich sag mal, alles gut in Anführungszeichen. Ich bin schnell da rein und hatte eine witzige Begegnung an einem Schalter. Ich habe alle Dokumente abgegeben und diese Menschen am Schalter in der russischen Botschaft gucken ja schon immer sehr grimmig, würde ich sagen. Also die verziehen keine Miene und machen das alles.
Und daran erinnere ich mich noch sehr gut,
ne?
An diese grimmigen Gesichter, wo du das Gefühl hast, du kannst es jetzt eigentlich nur falsch machen.
Ja, und auf einmal, der Typ am Schalter sagt so, oh, отличная дата рождения. Also ein super Geburtsdatum hast du.
Mhm.
Und ich so, почему, warum? Und er so, ja, ich habe auch am selben Tag Geburtstag. Und ich so, puh, okay, alles gut.
Oh Gott.
Ich habe nichts.
Wer weiß, was da so kommen kann, ne?
Ja.
Nach sowas.
Und dann hat er auch gesagt, er ist in Pskow geboren. In Pskow habe ich ja 11 Jahre gelebt. Geboren bin ich in Krasnodar, gelebt in Pskow. Und dann wollte ich ihm noch so ein paar Fragen stellen, ob der so Schule XY kennt. Aber da dachte ich, oh Gott, das ist jetzt mir hier zu seriös alles. Ich will eigentlich gar nicht mit ihm in Kontakt treten. Ich möchte nur meinen Pass haben.
Ja.
Und du willst bestimmt wissen, ob der schon da ist.
Natürlich.
Nee, ist immer noch nicht da.
Surprise.
Ja, der hat gesagt, kann bis zu 3 Monate dauern und ich bekomme von der russischen Botschaft so einen Code, wo ich immer schauen kann, jeden Tag, ob sich was entwickelt hat.
Ah ja.
Und ich bin jetzt bei 90% von 100. Also sobald 100 angezeigt wird.
Das ist ja voll Hightech geworden mittlerweile.
Ist mein Pass fertig, ja.
Okay, ja krass. Bei mir war das noch damals so, dass ich wirklich irgendwo in Hinterdupfingen dann meinen Pass abholen musste, nachdem ich irgendwelche Briefe bekommen habe, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, wann ich sie kriege oder nicht. Deswegen cool. Cool, dass es immerhin ein bisschen moderner abläuft.
Drück mir
aktuell
bitte die Daumen, dass das vor meinem Urlaub kommt, weil sonst kann ich ja nicht fliegen. Ich kann ja nicht in den Urlaub ohne meinen Ausweis.
Ach so, stimmt, weil normalerweise, wenn du in Europa unterwegs bist, hast du ja einen Perso, aber den hast du nicht, weil dein Pass weg ist.
Richtig.
Aber da gibt es ja dieses Kärtchen mit der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, die musstest du auch abgeben?
Nee, musste ich nicht, aber das gilt nicht ohne meinen russischen Pass.
Das ist natürlich auch nicht offiziell, ne? Dann kannst du nur hoffen, dass du nicht kontrolliert wirst, weil manchmal wird man auch gar nicht kontrolliert. Aber das ist natürlich sehr krass.
Am Flughafen würde ich mich das niemals trauen.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Scheiße. Ich drück die Daumen.
Danke. Ja, das ist jetzt bei mir los.
Sehr gut. Oder
und
auch nicht so gut.
Ja, es ist vielleicht, ja, genau. Aber naja, warten wir mal ab, was dann sonst noch kommt. Vielleicht, ja, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, so ich hatte auch neulich eine kleine erfreuliche Begegnung bei mir. Ich habe ja gesagt, ich habe einen russischen Laden um die Ecke. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe das immer sehr persönlich genommen, dass ich das Gefühl hatte, sie reden mit mir immer Deutsch. Und ich denke mir so, ihr wisst doch mittlerweile, dass ich Russisch rede. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, keine Ahnung, sie achten vielleicht nicht so drauf. Oder ich habe nicht ganz verstanden, selbst wenn ich mit denen Russisch geredet habe, haben sie auf Deutsch geantwortet. Da dachte ich so, Mann, spreche ich so komisch Russisch und so. Und neulich war ich einkaufen dort und habe mir nur so was ganz, weiß ich nicht, ich habe mir gekauft Kapuste.
Quaschne-Kapuste?
Kiesle, also saure, so Kiesler-Kapuste in so einem Eimer. Also das ist quasi Weißkohl, sauer eingelegter Weißkohl mit Äpfeln und Möhren. Weil meine Mutter macht wirklich den absolut leckersten Kapustasalat überhaupt. Und ich wollte
den nachmachen. So ein bisschen wie Coleslaw, ne? So ein bisschen,
aber halt
anders.
Coleslaw ist ja mit Mayo und richtig fettig und so und halt knoblauchig und so. Und das ist es gar nicht. Also meine Mutter macht den immer selbst oder manchmal meint sie, sie kauft es aus dem russischen Laden, wenn sie nicht so Zeit hat, das komplett selbst zu machen, weil dann musst du 3 Tage lang einziehen und so. Und dann verfeinert sie ihn einfach nur. Und ich so, oh geil, okay. Dann habe ich mir das gekauft und irgendwie Linsen oder so und irgendwas Kleines noch. Und dann stehe ich so an der Kasse und dann sagt sie so, вы знаете, да, что мы завтра закрыты? Weil quasi so, sie wissen schon, dass morgen zu ist, weil Feiertag ist.
Danke.
Und ich so, ja.
Ich hab's geschafft, dass die mit mir auf Russisch reden.
Juhu. Sie weiß, dass ich irgendwie hier regelmäßig, sie hat sich halt meinen Einkauf eingeschaut und sich gedacht, so, das arme Mädchen kommt mit ihrem Eimer Kapuste nicht über die Feiertage. Und dann hat die neben mir angefangen auch zu lachen, so von wegen, ja, sie müssen das wahrscheinlich gerade jedem sagen. Und sie so, ja, genau, hahaha. Und ich war nur so, yes. Angekommen.
Endlich. Oh Mann.
Übrigens, der Kapustasalat hat nicht wie bei Mama geschmeckt. Surprise. Dann habe ich angefangen, auch mit meiner Mutter zu telefonieren. Nur ein kleiner Exkurs. Es ist immer sehr schwierig. Ich weiß gar nicht, warum. Ob das wieder so ein Meine-Mutter-Ding ist oder so ein russisches Ding. Wahrscheinlich mal ein Meine-Mutter-Ding. Ich habe sie nämlich versucht zu fragen, was ich brauche. Und sie war ein bisschen kurz angebunden. Und ich so, ja, sag mir einfach nur, was ich für Lebensmittel brauche. Und dann sagt sie mir, ach, das ist ja Masler, also Öl und Luke und also eine Zwiebel. Und eigentlich dann nur Möhren. Und ich so, okay. Und dann redet sie irgendwann und sagt sowas wie, ja, und dann halt machst du einen Apfel rein. Und ich so, aber den Apfel hast du jetzt gerade nicht gesagt. Die so, ja, den machen wir danach rein. Ich so, ist egal, ich will alles. Und es ist immer so chaotisch mit ihr. Ich versuche immer 5-mal nachzufragen, bis ich, und am Ende weiß ich immer noch nicht so richtig. Also ein Rezept von ihr zu erfragen, ist wirklich das schwierigste Unterfangen ever.
Aber weißt du warum? Weil ich kenne das auch so ein bisschen von meiner Mama. Sie hat auch keine Rezepte, die sie aufgeschrieben hat, sondern sie hat alles im Kopf. Nicht. Sie macht das alles aus dem Kopf.
Und dann fängt sie immer, und dann fängt sie immer an mit, ja, und dann brauchst du die, dann brauchst du dieses Eimerchen, das für 1,60. Und ich so, Mama, wir haben hier andere Preise. Ich wohne nicht im selben Bundesland wie du. Du musst mir. Sie sagt mir dann immer, nee, es muss genau dieses Produkt, das genau so viel kostet. Und ich so, das bringt mir nichts. Ist egal. So, sag mir einfach nur, welche Lebensmittel. So eine ganz einfache Frage. Und es ist wirklich, ich muss mir das sehr aus der Nase ziehen. Und wie mache ich das nochmal? Und ich habe wirklich, es ist eigentlich ein super einfaches Ding. Also eigentlich nimmt man nur diesen Kapuster und verfeinert das ein bisschen. Aber ich weiß bis heute nicht, was ich machen soll. Also und dann ist sie, keine Ahnung. Also, naja, das ist nur so am Rande. Immer ein bisschen Pain in the ass.
Ja, bei meiner Mutter ist es immer die Hühnersuppe, Kurine Soup. Der geht auch nur nach ihrem Rezept und sonst gar nicht. Und sie würfelt dann auch alles so ein bisschen zusammen. Oder letztens
meinte
sie...
Ja, und meine Mutter macht es auch jedes Mal ein bisschen anders, weißt du?
Ja.
Und dann sagt sie es mir auch immer genauso, wie sie es alle möglichen Male macht. Ich denke so, ich will doch einfach nur eine Variation davon. Ich verstehe es nicht.
Wünsch dir einfach ein Rezept von ihr.
Ja.
Irgendwie.
Ja, ich versuch's nochmal.
Ja, so ein Rezeptbuch von Mama mit allen Rezepten, die sie macht.
Ja, ich versuch's ja schon immer mal wieder. Manchmal frage ich sie so, okay, wie machst du Olivier? Und dann hat sie es mir mal auf WhatsApp geschrieben und dann habe ich mir so die wichtigsten Infos rausfiltern können. Aber so gesprochen, das funktioniert immer nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch bei russischsprachigen Menschen so tief verankert, diese Rezepte, die sie wirklich von Kindheit an machen. Ja, sie brauchen da jetzt gar keine Anleitung oder sonst was oder irgendwelche Rezepte aus dem Internet.
Ja, aber das Blöde ist ja, ich will das ja irgendwann können und dieses Rezept auch irgendwann quasi, dass es weiterlebt und dass es genauso schmeckt wie bei Mama, aber das funktioniert irgendwie nicht. Oder selten, sagen wir es mal so.
Naja. Irgendwann. Wie sagt man das? Irgendwann. Nicht die Zeit heilt alle Wunden, sondern alles mit der Zeit. So, das wollte ich sagen.
Okay, alles mit der Zeit.
So.
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wo der herkam.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Ich würde mal so Richtung Frage der Woche mal so langsam kommen. Und die hat auch was mit einer Geschichte zu tun, die ich jetzt erlebt habe.
Mhm.
Auch eine Story mit einer russischsprachigen Person, die ich in meinem Alltag getroffen habe. Ich wusste nicht, dass sie Russisch spricht. Mhm. Ich war beim Wimpernlifting. So.
Oh, ja.
Du hast es ja schon mal gemacht.
Ich mache das regelmäßig.
Ach, echt?
Ja, cool. Im Sommer zumindest immer. Ja.
Ich habe so kurze Wimpern.
Weil ich keinen Bock habe, mich dann zu schminken. So.
Ja, und ich habe so kurze Wimpern, die einfach gerade nach vorne schauen. Ich war so genervt. Und normalerweise gehe ich irgendwie nie zu Kosmetikerinnen und Kosmetikern. Ich war noch, also weiß nicht, ob ich jemals wirklich bei so einem Termin mal dabei war. Und dementsprechend war ich auch sehr aufgeregt, zu diesem Wimpernlifting-Termin zu gehen. Es ist einfach nur wie so eine Dauerwelle für die Wimpern, um die da ein bisschen Schwung reinzubringen. So.
Und es ist immer so ein bisschen weird, also ich weiß jetzt nicht, wenn ihr das noch gar nicht gemacht habt, es wird ja quasi, also auf deine Augen werden so Dinger geklebt, ja? Und dann wird da so eine Masse oder so ein Gel oder irgendwie so, ich habe mir jetzt übrigens so ein Kit für zu Hause bestellt, weil ich das immer wahnsinnig teuer finde und ich will es mal selbst ausprobieren.
Ja.
Und man schaut immer total crazy aus, aber das Schwierigste an der ganzen Sache ist, deine beiden Augen sind wie zugeklebt, also du kannst die ja für fast so eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder was auch immer nicht öffnen.
Ja.
Und wann bist du mal in der Situation, dass so lange deine Augen, also du kannst gar nicht einmal kurz die Augen öffnen, die sind einfach wie zugeklebt.
Also bei mir war das heißt, du bist, gefühlt 24 Stunden, also gefühlt hatte ich 24 Stunden die Ewigkeit Augen an. Ja, also da war es auch alles okay, ganz normal. Ich habe mich auf so eine Liege gelegt und lag mit geschlossenen Augen, wie du schon sagst. Alles war dicht. Ich konnte nichts aufmachen. Die Kosmetikerin hatte noch eine Assistentin oder eine andere Kosmetikerin, die auch mit dabei war und da geholfen hat mit irgendwelchen Serien oder Gels oder was auch immer, die da vorbeigebracht haben in diesen Raum. Und hat so ein bisschen erzählt, dass sie seit 6 Jahren in Deutschland lebt, kommt aus Bulgarien. Und ich habe gehört, dass diese 2 Frauen untereinander kurz ein paar russische Wörter gedroppt haben. Also es hieß, ich war um 15 Uhr da und sie haben gesagt, keine Ahnung, irgendwas um 15.50 Uhr.
Okay.
Und dann ist die eine Frau
oder
rausgegangen. Oder
15,50 Euro.
Oder so. Das glaube ich eher nicht, ist viel zu teuer, aber egal.
Ja.
Genau, dann ist die eine Frau raus und dann ist nur eine drin geblieben, die aus Bulgarien kommt. Und dann habe ich gesagt, ah, pitnats pedisat, ja panimaya paruski, ich verstehe Russisch. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Sie meinte, ja, ich kann aber jetzt nicht so gut Russisch sprechen, weil ich perfekt Bulgarisch kann, aber bis zur 7. Klasse in der Schule damals in Bulgarien Russisch gelernt habe.
Ach, krass.
So.
Voll gut.
Genau. Und dann hat sie gesagt, ja, und meine Kollegin hier, sie kommt aus der Ukraine. Ich so, ah, okay, schön. Und dann sagt sie zu mir, stell dir vor, ich bin extrem aufgeregt vor solchen Terminen. Ich habe Angst, dass meine Wimpern rausgerissen werden oder sonst was da passiert. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Schweißgebadet fast. Und es war auch sehr warm. Und dann sagt sie mir, magst du keine Ukrainer?
Hä?
Und ich lieg da.
Oh Gott.
Denk mir so,
oh Gott.
Bitte? Ich so, oh Gott. Auf gar keinen Fall. Also natürlich mag alle. Es ist mir völlig egal, welche Herkunft du bist. Ich mag alle Menschen. Warum sollte ich Menschen aus der Ukraine nicht mögen?
Ja.
Und dann sagt sie, ja, schwierige Zeiten, tralala. Okay. Sie hat so ein bisschen zusammenhanglos gesprochen. Ich habe sie nicht so wirklich verstanden.
Auf Russisch oder auf Deutsch?
Deutsch, auf Deutsch.
Okay.
Genau. Und dann haben wir so ein bisschen uns unterhalten und so weiter und so fort. Hat sie nochmal genauer gesagt, wie gut sie Russisch spricht oder schlecht Russisch spricht und so weiter. Hat das mit der 7. Klasse erzählt. Und dann habe ich so gesagt, ja, stimmt, kommt ja aus den Sowjetzeiten, dass jeder in jedem alten Sowjetland Russisch lernen musste in der Schule. Ja. Und dabei merken wir gerade jetzt, wie wichtig es ist, dass Staaten einfach unabhängig sind und ihre eigene Kultur haben und ihre Sprache pflegen und fördern.
Das siehst du so mit zugeklebten Augen.
Oh Gott, ja. Aber das war's noch nicht. Und so weiter. Und dann ich so, ja, wir merken gerade alle, dass Russland sich da jetzt aktuell oder Putin sich nicht einmischen soll und dass wir alle hoffen, dass der Krieg vorbei ist.
Hast du gesagt?
Ja.
Okay.
Und dann sagt sie, meine Meinung ist ja, dass Selenskyj an dem Krieg schuld ist. Und ich denke, er ist der Kriegstreiber und für wirklich ganz, ganz viel verantwortlich. Ich glaube, also sie hat immer betont, meine Meinung ist, Putin hat nicht so viel damit zu tun und Selenskyj ist schuld an dem Ganzen. Und ich lieg da und ich denke mir so, oh mein Gott. Natürlich wollte ich es nicht auf mir sitzen lassen, dass sie einfach so ein Statement von sich hergibt mit 2 Kindern. Also sie hat 2 Kinder und so. Und ich frage mich halt, was sie dann bloß ihren Kindern erzählt und wo sie...
Ja, oder allen anderen Leuten, die da bei ihr auf der Liege liegen, ne?
Ja, genau. Ja. Und deswegen habe ich nur ganz kurz gefragt, ja, warum denkst du das denn? Also wie kommt's? Sie hat auch wieder nicht ganz klar geantwortet, hat gesagt, ja, ich denke, dass es so ist. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich weiche jetzt dem Thema komplett aus. Ich frage sie ein bisschen aus über ihre Vergangenheit, wie es ihr geht, was sie in Bulgarien gemacht hat und habe überhaupt 0,0 über Politik gesprochen. So.
Okay, ja.
Sehr lange Einführung zur Frage der Woche.
Ja.
Aber jetzt genau, vielleicht kannst du sie ja beantworten. Und zwar, würdest du in diesem Moment, in so einer Situation, jemanden politisch aufklären?
Oh Gott.
Oder wärst du dem Thema ausgewichen? Was würdest du in dieser Situation tun?
In dieser speziellen, ich sitze im Wimpernlifting, zugeklebte Augen und eine bulgarische Frau fragt mich oder sagt mir, dass Selenskyj schuld am russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist.
Ja, du kannst dir aber auch vorstellen, generell politische Themen in ähnlichen stressigen Situationen.
Also, ich sag's mal so. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich ähnlich gemacht wie du. Also, dass ich vielleicht... also ich wäre wahrscheinlich vollkommen perplex gewesen, wobei ich habe immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, sobald eine Person über Russland anfängt zu sprechen oder in irgendeiner Form Kontakt zu Ukraine, was auch immer hat, ich mache mich immer darauf gefasst, dass das kommen könnte. Entweder irgendeine Frage oder irgendeine Aussage und je nachdem ist halt die Frage, in welche Richtung geht sie so, ne? Deswegen, ich erwarte es immer und trotzdem trifft mich das immer so voll aus dem Nichts, weißt du? Also trotzdem bin ich jedes Mal ein bisschen so perplex, weil ich jedes Mal denke, fuck, was mache ich jetzt damit? Also ich finde, es kommt voll auf die Situation an. Deine ist jetzt eine sehr spezielle Situation gewesen. Ich glaube, in so einer normalen Situation hätte ich es vielleicht auch so, ich hätte mal vielleicht gefragt, wieso sie so denkt, also eben wie du auch. Also so dieses, woher kommt das oder warum oder was glaubt sie? Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass dann oft einfach nichts Konkretes kommt. Also dass dann oft einmal ausgewichen wird. Und dann denke ich mir, okay, wie bereit und wie offen ist so eine Person und wie viel Zeit habe ich? Und ich schätze mir dann auch, ich schätze dann auch immer, ich habe bestimmt nicht dann so die Möglichkeiten, die Quellen gerade alle parat, um dann.
Natürlich.
Also, was
nicht.
Sagt
ja, klar.
Man ihr jetzt? Also, wie möchtest du dieser Frau jetzt erklären, dass das nicht so ist? Also ganz ehrlich, so,
ja.
das kannst du ja nicht in der Situation. Nicht in dem Umfang, dass sie das auch empfängt oder versteht oder in dem Sinne auch offen dafür ist, glaube ich.
Ja.
Und dann denke ich mir, so wichtig es ist trotzdem, also ab und zu, ich glaube, ich würde immer so ein bisschen abfühlen, wie so gerade der Vibe ist.
Ja.
Und auch nachfühlen vielleicht.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, würde ich wahrscheinlich halt irgendwie so meine Sache sagen. Und dann, also ich würde quasi das so sagen, dass sie einmal gehört hat, glaube ich jetzt nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und dann quasi sofort weiter. Also ich glaube, ich würde auch vollkommen versuchen, diese Situation nicht zu eskalieren zu lassen, weil es bringt jetzt niemandem was, glaube ich. Wenn da so, also mittlerweile ist ja die Stimmung so angespannt auch,
ja,
dass ich nicht glaube, dass man da irgendwie so eine konstruktive, also wenn man sagt, okay, man kann ein konstruktives Gespräch führen, okay, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das in der Situation machen würde. Wahrscheinlich eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde es, glaube ich, so wie du machen.
Okay, gut.
Ja,
also
ich
habe mir schon, ehrlich gesagt, Gedanken auch danach gemacht oder so. Hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe mich gefragt, war das jetzt so ein bisschen meine Pflicht, ihr ein bisschen was zu sagen, sie aufzuklären?
Ich glaube so, pass auf, ich glaube, es ist ja so, wenn du schon enge Freunde, Bekannte hast, da ist es schon schwer genug.
Ja.
Und mit denen weißt du, wie du sprichst. Mit denen weißt du, wo sind vielleicht die Grenzen? Wie liest du gerade ihre Stimmung? Sind sie vielleicht gerade irgendwie angespannt oder nicht? Und gerade wenn du die Augen zu hast, mit so auf so einem Stuhl liegst oder so. Also sorry, aber das ist wirklich nicht der Ort, um ein super tolles, gerade konstruktives, politisches Gespräch über den Krieg in der Ukraine zu führen. Also
ist so ein
gar
bisschen wie bei einer Führerscheinprüfung, oder? Das würde man auch nicht machen. Weil erstens hätte man Angst, bei der Führerscheinprüfung durchzufallen, falls jemand anders eine andere politische Meinung zu etwas hat.
Ja, eben.
Ne?
Eben, also in so einer Situation, wo jemand anderes die Macht über dich hat.
Stell dir vor, die reißt mir die Wimpern raus.
Genau, sei es jetzt über deine Wimpern und dann sagt sie, ups.
Ja.
Also zum Beispiel, ich weiß noch, als ich mir das letzte Mal die Wimpern habe machen lassen, musste ich sowas unterschreiben, dass potenziell was schieflaufen kann.
Oh, ich nicht?
Genau, das macht man auch nicht immer, aber die hat es halt sehr ernst genommen und war von wegen so, keine Ahnung, vielleicht ist schon mal was schiefgelaufen und jemand hat sie verklagt oder so, aber halt so von wegen, sie übernimmt keine Haftung, weil man hat bei so einem kleinen, ist jetzt kein großer Eingriff, aber bei so einer Behandlung hat man ja immer ein Risiko, dass Kleber in die Augen kommt oder ich weiß es nicht, oder du eine allergische Reaktion hast, für die sie halt nichts kann. Und stell dir vor, dann kommt da vielleicht ein bisschen mehr Kleber in deine Augen oder ups, da fällt ein bisschen was ab oder so. Also ich will ja nichts unterstellen, auf gar keinen Fall. Aber ich meine so, und dann sagt sie, es tut mir leid, weil sie gerade voll wütend war oder so. Ich glaube, davor hätte ich halt Angst.
Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht.
Ich hoffe auch
liebe
nicht.
Grüße.
Und wenn nicht, dann liebe Grüße. Ja.
Ja, schwierig.
Von daher.
Ich habe mich auch gefragt, weil sie hatte ja auch, also die Kollegin kommt ja auch aus der Ukraine und ich habe mich gefragt, wie sie sich mit ihr darüber unterhält und was die Ukrainerin wohl über die ganze Situation sagt. Und dann ist mir auch klar geworden, die Situation ist, glaube ich, für viele Menschen auch so unklar, weil sie sich falsch informieren. Also die Quellen müssten komplett die falschen sein. Sie, ist halt einfach eine schwierige Situation und deswegen, ja, okay, gut, dass du dem Thema auch dann ausgewichen hättest.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also wie gesagt, es ist ja sowieso gerade sehr schwierig, allein schon mit seinen engsten Leuten darüber zu sprechen. Mhm. Mit Fremden? I don't know.
Ja.
Also neulich war auch zum Beispiel mein Freund unterwegs mit seinen Freunden und die haben nachts, einen Russen und einen Ukrainer getroffen. Mhm. Die haben einfach zwei Leute getroffen, die zusammen unterwegs waren und haben dann sich voll geärgert, dass ich nicht dabei war, weil ich hätte ja übersetzen können, weil die haben quasi kein Deutsch gesprochen. Die haben dann irgendwas mit Händen und Füßen,
weißt du,
und Google
Die haben sich nicht geärgert, weil du einfach nicht dabei warst, sondern die haben sich geärgert, weil du nicht da bist, weil du Russisch kannst.
Die so, ja, wow. die haben eine Übersetzerin zu Hause und so.
Die Übersetzerin ist zu Hause.
Genau, die Übersetzerin ist zu Hause. Und dann haben sie es mit Google Translate, so mit diesem, da kannst du quasi sprechen und dann übersetzt es das in Echtzeit oder sowas. Und ich glaube, die haben das falsch eingestellt gehabt, weil sie hatten es auf Ukrainisch. Und dann hat er irgendwann gesagt so, ich spreche nur Russisch. Also beide von denen. Und dann haben sie gesagt, ach so, ja, dann kein Wunder, dass sie nicht mal mit Translate irgendwas verstanden haben. Und da habe ich mir dann auch rückblickend gedacht so, ich wette, das wäre dann vielleicht auch gerade, weißt du, wenn du nachts unterwegs bist, wer weiß, in welchem Zustand, die waren Partylaune oder so.
Ah, ja, ja.
Da spricht man sowas ja dann vielleicht auch öfter an, obwohl man das vielleicht, ich glaube, in so einer Situation...
Im Taxi zum Beispiel auf dem Weg nach Hause.
Ja,
du kommst voll offen mit dem Taxifahrer ins Gespräch und auch über solche Themen. Aber da würde ich, glaube ich, diskutieren.
Also ich wurde in Russland in einem Taxi schon mal tatsächlich angesprochen. Und zwar, da war ich in St. Petersburg und da war gerade die Annexion der Krim, was da passiert.
Ja, 2014.
Genau. Beziehungsweise es ist dann schon ein bisschen länger her gewesen. Ein, zwei Jahre oder so. Ja, ein, zwei Jahre später. Und auf einmal, also als er mich dann gefragt hat, wo ich herkomme, ich war so in Deutschland und so, und ich bin aber, komme aus Russland ursprünglich, und dann hat er mir gesagt, na und, was sagen Sie da in Deutschland jetzt hier mit der Krim? Was ist da so gerade mit euren Flüchtlingen, sagt er auch noch. Und dann dachte ich mir, oh, Halleluja, Alter.
Keine Ahnung.
Da habe ich dann auch nicht angefangen zu diskutieren, weil was will ich dem erzählen jetzt? Also, ne, und
es ist,
deswegen, selbst bei einem Taxifahrer.
Ja, oh, da fällt mir eine Taxigeschichte auch ein, in Krasnodar in Russland. Das war 2019 wieder. Ich war irgendwie unterwegs von A nach B, ist ganz uninteressant. Jedenfalls hatte dieser Taxifahrer gemerkt oder so ein bisschen rausgehört, dass ich auf Russisch mit einem minimalen Akzent spreche. Oder irgendwie hat er gemerkt, ich komme nicht, oder ich lebe nicht auch in
Russland. Ja, das war mir auch jedes Mal so, ja.
Und wir haben.
Aber krass, dass man das bei dir mittlerweile auch hört.
Ja, ich habe so. Ich dachte so, oh Gott, wie schade. Kann ich. Also, andere oder meine Familie sagt, ist nicht so, aber ihm ist das aufgefallen. Okay. Und wir haben in diesem Taxi über höhere Strafen für Autofahrer gesprochen, wenn sie irgendwelche Regeln brechen, weil in Krasnodar gab es wirklich an jeder Ecke einen Unfall. Wir sind an Unfällen vorbeigefahren. Es war so gefährlich. Und irgendwann hat er dann gesagt, wenn Frauen sich nicht schminken würden und nicht so oft telefonieren würden, dann würde sowas nicht passieren, solche Unfälle.
Was?
Also ein Sexist war es einfach neben mir im Auto. Und dann habe ich auf Russisch mit ihm versucht zu diskutieren, auch wenn vielleicht mein Russisch jetzt nicht auf diesem Level ist, in diesem Alter, wie andere junge Menschen sprechen würden. Ich habe es versucht, so ein bisschen... Ja, es war schwierig, weil er wollte es nicht einsehen. Also es war so ein nüchterner Typ, der fest davon überzeugt war, dass Frauen sich schminken und deswegen Autounfälle passieren. Weil ich mir so denke, ja, aber die meisten, die, keine Ahnung, absoluter Bullshit. Wirklich.
Strange. Sagte zu einer geschminkten Frau im Auto.
Richtig. Ja, zu einer Frau vor allem, weißt du?
Oh, wow, ey. Zu einer Frau, ja. Alter. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Naja.
Puh. Gut.
Ich würde dann mal meinen Jetzt-Talk für heute auspacken.
Gerne.
Ich habe ihn mitgebracht, eingepackt und jetzt möchte ich ihn gerne auspacken.
Unboxing Jetzt-Talk.
Genau, Unboxing. Und zwar ist es nicht unbedingt ein, im übertragenen Sinne ist es auch im Netz, weil es war auf einem Streaming-Service, das ist eine Serie, die ich auf Netflix gesehen habe. Gibt ja auch natürlich andere Streaming-Anbieter, Prime Video, Disney Plus, was auch immer, aber ich habe es auf Netflix gesehen. und zwar heißt die Netflix-Serie Pentaverate. Und ich weiß nicht, hast du sie gesehen?
Noch nie gehört.
Okay. Es geht um eine, ich sage jetzt mal, es geht eine geheime Organisation. Da sind fünf Menschen, fünf. Alle, by the way, gespielt von einer einzigen Person, von einem Schauspieler.
Ah.
Und zwar Mike Myers. Kennst du den?
Nee.
Kennst du Austin Powers?
Ja.
Genau,
das
der
ist der
Haupt.
Ah,
der,
okay.
Genau, der Hauptschauspieler.
Ja,
also wenn, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn nicht, nicht so schlimm. Ist so, ich glaube, ein Film Ende der 90er, Anfang der 2000er.
Ja.
Heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, in welcher Zeit er so seine erfolgreichste Zeit hatte, was das für ein Humor ist. Ist eine Comedy-Serie, ne? Okay. Und genau, diese Männer regieren im Untergrund, im Geheimen die Welt, aber im Positiven. Also es soll eine gute Geheimorganisation sein, die zum Beispiel gegen den Klimawandel oder so Dinge macht. Und das sind eigentlich alles alte, weiße Männer. Und einer dieser Männer ist ein ehemaliger russischer Oligarch, der heißt Mischu Iwanow. Und jetzt nochmal, er wird eben auch gespielt von diesem Mike Myers, also von keinem Russen.
Ja, warum Mischu und nicht Mischa?
Weiß ich nicht. Der heißt Mischu Iwanow.
Weil Mischu ist ja eigentlich eine Deklination.
Ich fand es auch ein bisschen strange. Also naja. Iwanow oder so kennt man ja vielleicht noch den Nachnamen, aber Mischu habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Okay. Ich kenne nur Mischa.
Ja.
genau, aber es heißt, ein Amerikaner spielt einen Russen in einer Comedy-Serie bei Netflix. Jetzt kannst du dir überlegen, wie gut das wahrscheinlich passiert.
Ich kann mir vorstellen, der nicht Akzent. So
genau, der Akzent. Also das ist so krass. Er hat wirklich alle möglichen Klischees, die man so auspacken kann in einem russischen Charakter, in so einer Serie, in so einem Film, hat der einfach ausgepackt. Also wirklich so ohne Rücksicht auf Verluste.
Zum Beispiel?
Also jetzt mal kurz, ich versuche mal ohne Spoiler, aber trotzdem für alle, die die Serie noch sehen wollen, kleine Warnung. Man muss dazu sagen, es ist eine Comedy-Serie. Also klar, die nehmen alles und jeden auf den Arm. Der Humor ist halt meiner Meinung nach sehr stumpf. Also zum Beispiel die Kanadier werden so dargestellt, als würden sie immer nur sorry, sorry, sorry sagen und so, also überfreundlich sein, so dieses Klischee, ne? Ja. Die haben Amerikaner, die die übelsten Verschwörungstheoretiker sind und gleichzeitig welche, die einfach nur fucking, fucking irgendwie so irgendwelche krassen Ausdrücke und Beleidigungen sagen, also so richtige Prolls einfach. Und naja, der Russe in der Runde kommt eben auch nicht gut weg. Was ich aber zum Beispiel super unnötig fand. Also zum einen spricht er super schlecht Englisch mit so einem richtig dicken russischen Akzent. Also er kann höchstens mal da und jetzt sagen, aber auch Russisch spricht er nicht wirklich. Also natürlich nicht. Aber er hat sich nicht mal ansatzweise mit der Sprache auseinandergesetzt für diese Rolle. Also er macht dann so, zum Beispiel gibt es eine Stelle, da ist er so aufgeregt und sagt so schmil, 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 schmil. Und dann steht so unten speaks Russian.
Wow.
Und ich so, nein,
heißt das, die haben sich nicht mal ein bisschen Mühe gegeben, um irgendwie ihm Russisch beizubringen, dass er es wiedergeben kann, minimal?
Einfach das Minimum, einen Satz
von
Google Translator, von irgendeinem, also das ist eine Produktion, die auch nicht wenig Geld hat, so, keine Ahnung, bezahlt einen Übersetzer, gibt ihm einen russischen Satz, den er einmal auswendig lernt. Nee, der macht einen Wirrwarr, einen Mischmasch und dann steht da Speaks Russian und es ist für die okay.
Das nervt mich so sehr.
Und ich finde sowas halt irgendwie, ist es jetzt vielleicht nichts Krasses, aber ich finde das nervig.
Ja, absolut. Also wenn derselbe Mann einen Amerikaner spielt, kann er ja amerikanisch perfekt sprechen, da muss ja nichts unten übersetzt werden. Aber wenn er Russisch spricht, spricht er dann ein blablabla und das soll Russisch heißen, ist Fragezeichen, genau. Warum man sich da nicht ein bisschen mehr Mühe gibt.
Ja, genau. Also zum einen, warum spielt es nicht sowieso ein Russe? Also warum muss er wirklich jede einzelne Person, okay, meinetwegen,
warum muss er Oligarch sein?
Warum muss er ein Oligarch sein? Allein wie er aussah, weißt du, so mit langen, schwarzen, kräuseligen Haaren und so. Ach so, genau. Und dann, was er noch, er hat zum Beispiel super falsch irgendwie Englisch gesprochen. Also er hat zum Beispiel statt Count, zählen, hat er Kant gesagt. Fanden alle super lustig. Ha, der dumme Russe kann kein Amerikanisch. Oder statt Focus, also fokussieren, sagt er Fuckers.
Wow. Fuckers.
Und dann waren auch alle ha, ne? Also es war der große Witz, der Russe kann eben kein Amerikanisch. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie andere Leute, ob es da schon irgendwelche Reviews gibt, weil die ist, glaube ich, ziemlich neu, die Serie. Und dann habe ich herausgefunden, dass wohl diese Figur an Rasputin angelehnt ist.
Ah, okay. Kennst du den? Ja klar, dieser magische Heiler, der damals die, wer war das, Königin irgendwas geheilt
genau,
haben soll?
Genau, also der Name hat mir auch schon lange was gesagt, aber wer es genau war,
ich
keine Ahnung.
Ich habe eine ganz, ganz lange Arte-Doku über ihn mal geguckt. Das war auch ganz, ganz spannend, ja.
Ja, genau. Und also Deutschlandfunk beschreibt ihn so. Über Grigori Rasputin, den frommen Bauern und Wunderheiler, den Sex-Maniac und Trunkenbold am Hof des letzten russischen Zaren, ist viel geschrieben und noch mehr spekuliert worden. Schon zu Lebzeiten eine Legende, gehört Rasputin zu den Personen der Geschichte, die jeder kennt und über den niemand wirklich etwas weiß. Genau, und die Erinnerungen an ihn schwankten wohl, schreibt der Spiegel. Also mal galt er als adrett, dann als verwahrlost. Manche berichteten von schwarzen Stummeln in seinem Mund und schlechtem Atem. Andere irgendwie weiße, starke Zähne oder so. Es war umstrittig, wie mächtig der war. Und also irgendwie so eine ganz krasse Figur. Und das ist dann die Figur, die sie nehmen. wo sie sagen, das ist dann der Russe in der Runde.
Ja. Mhm.
Also alles, was ich damit sagen will, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die russische Wurzeln haben oder so. Ob sie sich das anschauen und lachen, aber ich finde es einfach nicht lustig. Mhm. Und irgendwie auch ein bisschen enttäuschend, dass man nicht mal ansatzweise sich die Mühe gibt, eine russische Person als eine Art Mensch abzubilden. Auch wenn es eine Comedy-Serie ist. Also ich würde mir einfach wünschen, dass man irgendwann einfach aufhört, so absolut hohle, stereotypische Darstellungen von Russen in so Mainstream-Medien zu zeigen.
Ja, ich glaube, wir haben echt schon genug Stereotype gesehen in generell in Hollywood-Filmen und auch europäischen Filmen. Das ist wirklich super alt und ich glaube wirklich auch nicht, dass sehr viele Leute darüber lachen. Also du lachst nicht darüber, ich würde nicht darüber lachen. Ich glaube aber
auch... Ich glaube schon, dass viele Leute darüber lachen, aber halt weil wahrscheinlich sie, nicht
keine Berührungspunkte damit denen, haben.
Ja, die wenigsten mit russischen Wurzeln.
Ja, und ich habe gerade aktuell eine ähnliche Situation. Ich gucke gerade auch eine Serie und zwar Stranger Things. Guckst du's?
Ja, also ich kenne es, aber ich habe nur die erste Staffel gesehen und ich muss ehrlich sagen, mir war es dann fast ein bisschen zu gruselig, also habe ich aufgehört. Ich dachte, du magst keine gruseligen Sachen.
Ich mag keine gruseligen Sachen, aber ich finde das jetzt nicht so extrem gruselig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich finde eher so psychologische Filme gruselig, wo echte Menschen etwas Gruseliges machen und das sind halt Monster da und das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und genau, ich glaube, man muss einfach durchhalten und dann irgendwann wird es spannend und dann kannst du auch nicht mehr aufhören zu gucken, auch wenn du dich gruselst. Ich muss natürlich auch immer meine Augen zumachen, ich kann es eigentlich nicht so, aber jedenfalls gerade ist die 4. Staffel rausgekommen und ich feiere die Serie sehr. Leute, wenn ihr Stranger Things guckt, bitte einmal nicht zuhören, weil ich werde ein bisschen spoilern. Vielleicht seid ihr noch gerade bei der 2. oder 3. Staffel, sonst erzähle ich euch zu viel.
Wir können ja in den Shownotes einen Timecode einblenden, ab wann der Spoiler, also ab wann es wieder spoilerfrei wird.
So. Ja, genau. Es wird jetzt vielleicht einen Ticken dauern, aber vielleicht auch nicht. Also so viel verrate ich jetzt nicht. Ihr werdet jetzt nicht erfahren, was das Ende ist oder sonst was. Also
ja, okay,
keine Sorge.
Mach mal.
Für alle, die das nicht kennen, in der Serie wird in der fiktiven Stadt Hawkins eine zweite Welt entdeckt unter Hawkins. Upside-Down-Welt, in der ist alles dunkel, mysteriös und so mit einem Monster und alles. Dann verschwindet ein Junge und nachdem wird diese Welt entdeckt. Dann ganz groß auch Eleven dort, gespielt von Millie Bobby Brown. Sie rettet dann alle, weil sie paranormale Fähigkeiten hat. Und jetzt in der 4. Staffel geht es darum, dass diese Upside-Down-Welt unter Hawkins weiter existiert. Und Eleven wird dann gebraucht, um wieder alle zu retten. Aber sie hat irgendwie die Fähigkeiten nicht mehr und so weiter. Sie müssen wieder geholt werden. Und es gibt da noch einen Charakter, das ist Hopper, Jim Hopper. Das ist, er hat sie, jetzt Spoiler, adoptiert, die Eleven. Ist eigentlich ehemaliger Polizist oder Polizist in Hawkins. Und er ist in der 3. Staffel, am Ende der 3. Staffel verschwunden, weil man dachte, eine russische Maschine hätte ihn quasi mit zerstört. Diese Maschine sollte eigentlich dieses Portal zum Upside Down wieder öffnen, ist dann explodiert und mit der Maschine ist dann auch Hopper explodiert, dachte man. Aber der ist wieder zurück. Und zwar in Russland. So. Er ist Gefangener in Kamtschatka, so eine Halbinsel in Nordostasien. Und da sitzt Hopper in einem Arbeitslager. Und er wird gefoltert, es gibt Schlägereien, es gibt ganz brutale Szenen. Und ganz viele leben dort unter ganz, ganz schrecklichen Bedingungen. Es wird geschlagen, es gibt kaum was zu essen. Die müssen die ganze Zeit ackern, die müssen Gleise reparieren und so weiter. Und auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Es ist wie so eine Art Gulag. Das gab es ja unter Stalins Herrschaft. Ab Mitte der 30er Jahre, da wurden wirklich Menschen abgeholt und dorthin gebracht, sind da dort auch verschwunden und so weiter. Und genau, und in diesem Arbeitslager muss Hopper halt einfach arbeiten, wird als Amerikanitz bezeichnet. Alle gucken auf ihn als der Amerikanitz. Und ich war super zwiegespalten, weil du siehst aktuell in dieser Serie, in diesen Anfangsfolgen Russland, nur in diesem Bild schrecklich, böse. Es wird nur dieses Böse aus dem Osten gezeigt. Ne? Es werden auch Stereotype bedient, wie alle Männer auch sind böse und emotionslos, sind immer so laut dort und ab und zu trinken die auch. Also es wird dort definitiv ein verzerrtes Bild von Osteuropäern hergestellt, gemacht. Und man könnte vielleicht davon Antislawismus sprechen, wieder an dieser Stelle. Aber Fakt ist auch, dadurch, dass Russland und Belarus zum Beispiel in Osteuropa autoritär sind und gerade in der Ukraine Krieg herrscht und dort auch ganz schlimme Szenen gerade aktuell Realität sind von Folter und Gewalt und so weiter, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das ist natürlich zum einen fiktiv, zum anderen passiert es gerade in der Ukraine, aber nichtsdestotrotz, ich frage mich am Ende, was bleibt für ein Bild von russischen Männern nach dieser Serie bei den Userinnen und Usern, die oder
und ich sag mal, nach dieser Serie, sagen wir mal diese Serie, dann schaut sich jemand Pentaveret an, dann kommt noch eine Serie und also immer, immer, immer weiter sieht man nur dieses eine Bild von diesen irgendwie unfähigen, keine Ahnung, gemeinen, bösen und so. Und ja, klar, das wissen wir, dass das aktuell gerade auch irgendwie Realität, nicht nur irgendwie, sondern es ist traurige, grausame Realität gerade in der Ukraine. Aber ich schätze schon, dass das bestimmt auch dieses Bild prägt, dass alle so sind.
Ja, und ich habe Verwandte. Ich habe wundervolle Männer um mich herum, die Russen sind. Und die sind absolut, absolut das Gegenteil davon. Und ja, es gibt diese Arbeitslage. Und ja, es gibt, glaube ich, in jedem Land auch böse Menschen. Aber da muss man differenzieren. Und du siehst halt wirklich bei Stranger Things, ich liebe diese Serie, ich feiere die voll, ich gucke die weiter, ich weiß es. Also, aber trotzdem ist es so, oh Mann, warum schon wieder? Warum schon wieder warum die bösen wieder? Russen? Ne?
Ja, das ist genau das, was ich mich immer frage, wenn ich das sehe. Sobald irgendwo eine russische Person zu sehen ist, ist es meistens enttäuschend. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand von euch, der uns gerade zuhört, mal eine richtig schöne Darstellung oder eine spannende oder eine gute Darstellung in so einem Mainstream-Medium sieht, dann bitte schreibt uns das mal. Weil jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich genau diesen Gedanken. Ja. Oh Mann, warum schon wieder?
Und natürlich,
warum schon wieder so?
Überall Schnee, eiskalt, alles friert ein, diese Landschaften dort, wo wahrscheinlich in der Nähe auch irgendwo Bären rumlaufen. Also ja, okay, sie wollten das Böse darstellen, sie haben das Böse dargestellt, aber muss man das mit einer Nation verknüpfen?
Ich schätze, es kommt auch immer darauf an, woher kommt das Medium, was man sich gerade anschaut. Mhm. Und es ist ja meistens Amerika.
Ja.
Und das verrät halt auch einfach sehr viel, was für ein Bild die Amerikaner von Russen haben, ne?
Absolut, ja klar.
Bei denen gab es ja historisch gesehen schon immer Spannungen, so oder sehr, sehr lange zumindest. Von daher, ja, überrascht es mich leider halt auch nicht.
Und es gibt keine einzige Frau dort in diesen Gebieten, in Kamtschatka. Klar, Arbeitslager, wo ganz viele Männer eingesperrt sind, wo auch immer die herkommen, aber keine einzige Frau, die vielleicht mal das Gegenteil beweist, wie Russinnen wirklich sein können. Ja, naja, oder schwierig. Mann. Ja, oder Mann, ne, klar.
Schwierig, schwierig.
Ja, aber trotzdem, Shoutout an Stranger Things. Ich bin so gespannt, was als nächstes passiert. Trotz allem gucke ich das ja weiter, ne? Ich bin ja auch irgendwie nicht so, kann da nicht weggucken.
Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Mann, ich habe trotzdem auch die Serie zu Ende geschaut. Ja, ich habe mich dann geärgert, aber ich habe sie zu Ende geschaut, weil du willst ja dann auch nicht aufhören.
Ja, aber genau hier bei Nette Mädchen möchten wir darüber reden und möchten einfach auch mal das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und vielleicht findet ihr das ja genauso wie wir. Und ja, wir kommen irgendwie gemeinsam auf andere Gedanken und uns geht's besser damit.
Genau. Ich habe übrigens aber noch eine Sache im Netz-Talk gefunden. Vielleicht kann ich die jetzt hier hinten raus auch nochmal droppen. Die fand ich nämlich auch ganz spannend. Und zwar habe ich einen Instagram-Post gesehen, weil, vielleicht habt ihr es jetzt in letzter Zeit auch mitbekommen, mittlerweile dauert ja die russische Invasion auf die Ukraine über 100 Tage an. Man stumpft vielleicht ab. Es gibt aber immer noch so viele Leute, die das genauso betrifft wie an Tag 1. Viele von diesen Menschen werden wahrscheinlich langsam müde, langsam verzweifelt, auch sich täglich mit diesen grausamen Nachrichten und immer grausamer werdenden Bildern oder so auseinanderzusetzen. Und genau, ich habe einen Post gesehen, da wird nämlich erwähnt, wie man der Ukraine aktuell immer noch helfen kann, nach über 3 Monaten Krieg. Und da geht es eben nicht darum, dass man sich ständig über den Krieg oder die Kriegsverbrechen, dass man nicht darüber ständig sprechen sollte, was nochmal so ein bisschen darauf das aufgreift, was du am Anfang erzählt hast mit der Wimpernlifting-Frau.
Ja.
Sondern im Gegenteil, in dem Post wird erwähnt, dass es auch reicht, oder was heißt auch reicht, aber man kann auch helfen, mehr über die ukrainische Kultur zu lernen und darüber aber auch zu reden oder zu erzählen. Also über Essen, über Musik, über Popkultur. Und quasi dieser Kanal ist übrigens, oder dieser Post ist von der Ukrainerin, Künstlerin, Aktivistin Daria Zorka. Verlinke ich übrigens, oder verlinken wir beide natürlich auch in den Shownotes. Und sie schreibt eben, hier sind 9 Wege, wie jede Person die Ukraine supporten kann, ohne sich überwältigt oder gestresst von den Nachrichten zu fühlen. Nach 3 Monaten dauert der Angriffskrieg an, manche sind müde, andere haben das Interesse verloren, die Ukraine verschwindet von den Medienüberschriften, es ist jetzt aber wichtiger denn je, UkrainerInnen zu supporten und zu zeigen, dass wir uns immer noch kümmern und sie nicht vergessen haben. Und da steht dann eben auch, bleibt weiterhin informieren, ohne in Nachrichten oder Angstzustände zu verfallen, indem man beispielsweise UkrainerInnen auf Social Media folgt, also Bloggern, Creatern, Freiwilligen, FotografInnen, auch die einen mit der Ukraine connecten quasi. Und natürlich weiterhin spenden und so, aber auch vor allen Dingen konstant, weil ich glaube, kennst du das, dass man halt am Anfang ist man so voller Tatendrang und man spendet.
Absolut,
und dann irgendwann ist es so, ja, okay, passt, ne? Aber da wird ja trotzdem weiterhin noch sehr viel gebraucht. Also falls man die Kapazitäten hat und kann und so, sagt sie eben, Hauptsache konstant bleiben dabei. Genau, und sie sagt dann eben auch, man soll mehr über die Ukraine lernen. Also Kultur, Geschichte, Traditionen, Sprache, Essen, Kleidung, Sport, irgendwas, was einen zum Beispiel selbst interessiert. Ich fände es ja persönlich cool, wenn wir mal eine ganze Podcast-Folge machen mit einer ukrainischen Person, oder? Was sagst du?
Ja, absolut. Wir wissen immer noch viel zu wenig über die Ukraine.
Genau.
Weil sie ja total lange im Schatten Russland stand und leider aus diesen traurigen Ereignissen werden wir jetzt endlich mal auch über sie was erfahren, über die Ukraine, über das Land, über die Kultur. Und ich finde das super spannend.
Von daher, genau, wenn ihr selbst ukrainische Wurzeln habt oder euch aktuell in irgendeiner Form vielleicht jemanden kennt oder so, dann schickt uns gerne mal eine Nachricht, entweder an jettemädchen@dasding.de oder eben per DM. Das wäre nämlich saucool, wenn wir mal so eine gesamte Folge machen könnten, um unter anderem natürlich, wenn es euch betrifft, wenn ihr wollt, über die Ukraine die aktuell zu sprechen, also was gerade so abgeht, aber natürlich auch über alles andere. Also das fände ich nämlich auch ganz cool, um halt eben noch mehr über das Land abseits des Krieges zu erfahren.
Ja.
Und
so wie wir ein bisschen mit Dina gesprochen haben über Kasachstan.
Genau, genau.
Ich habe so viel Neues gelernt und diese riesigen Äpfel und was auch immer, also bleibt für immer im Kopf.
Ja, das fände ich nämlich auch ziemlich cool. Und deswegen, falls ihr jemanden kennt, ihr könnt ja auch mal unsere Folge weiterleiten und uns connecten mit der ukrainischen Person. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten arbeiten wir auch mal dran, dass wir jemanden hier für die Folge herkriegen. Und genau, da steht dann auch sowas wie, bring einfach so ein bisschen ukrainisch in dein Leben. Also ein ukrainisches Gericht lernen, ein Buch eines ukrainischen Autors oder Autorin lesen, Handmade-Sachen aus der Ukraine kaufen, Musik hören und so. Und eben auch vor allen Dingen mit ukrainischen Menschen, Freunden, Bekannten, Nachbarn und so weiter sprechen. Auch über Themen, die nicht unbedingt was mit dem Krieg zu tun haben. Also nimm einfach ein Thema und sprich über die Ukraine. Genau, und ganz viele weitere Tipps, wie man eben supporten kann. Ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, haben wir euch verlinkt. Und das geht direkt in den Aberglauben über.
Ja.
Denn sie hat nämlich außerdem was geteilt, und zwar von einem anderen Account, und zwar Vino Collective heißt, oder Vinok Collective heißt der Account, auch das natürlich verlinkt. Mhm. Und ich fand das irgendwie total spannend. So wie ich das durch die Insta-Bio erkennen konnte, war das nämlich eine Person auch aus der Ukraine und Vancouver. Und sie hat einen Post verfasst zu ukrainischen Motanka-Puppen. Kennst du die?
Ja.
Motanka-Dolls.
Ich habe sie vorher noch nicht gekannt. Ich glaube, ich habe sie mal irgendwo gesehen oder davon gehört, aber so richtig habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Aber auch jetzt mal ein bisschen was drüber gelesen und finde es irgendwie faszinierend. Vor allem, weil diese Puppen, die oder Motanka ja an sich, das heißt ja eigentlich Wickelpuppe.
Mhm, genau.
Also die wurde aus mehreren Stoffen gewickelt und gemacht.
Ja.
Und sieht sehr bunt aus, also wirklich wie, wenn man alleine wirklich auch selber so eine Puppe wahrscheinlich aus mehreren Stoffen zusammennähen würde, mit Ketten, mit schönen Umhängen und so weiter. Das Besondere an diesen Puppen ist aber, dass sie kein Gesicht haben, keine Augen, keinen Mund, keine Nase, sondern es gibt auch wohl 3 Varianten, wie diese Gesichter von diesen Puppen hergestellt werden, habe ich gelesen. Die erste Variante ist komplett ohne Gesicht, also für Kinder hergestellt, steht hier auf einer Seite, gelbblau.net, wahrscheinlich auch eine Seite über die Ukraine. Und hier steht, dass diese Puppe ohne Gesicht soll die Fantasie von den Kindern anregen.
Ja, genau. Das stand nämlich auch in diesem Post, genau, dass man sich da so ein bisschen selbst sein Gesicht vorstellen kann. Und genau, was ich eben so schön fand, also sie sind auch in so einer ukrainischen Tracht gekleidet, also alles so gestickt, bestickt, schön, Blumenkranz, irgendwie mit Tüchern und blumenknalligen Mustern und Farben. Und man schätzt eben, dass diese Puppe schon irgendwie tausende von Jahre alt sind und dass sie sowas wie beschützende Glücksbringer sind, also ein Talisman.
Ja,
ein Zitat aus diesem Post ist: Unsere Vorfahren haben geglaubt, dass die natürlichen Fäden und Materialien, aus denen diese Puppe gemacht wurden, magisch sind und die Familie vor bösen Geistern beschützen soll. Und weil die Puppen eben so Anhänger sind, haben sie auch eben, wie du gesagt hast, auch so keine menschlichen Gesichter. Die sind, glaube ich, auch echt, also ich glaube, die sind nicht groß. Ich konnte es jetzt von dem Bild nicht erkennen, aber genau, sind wohl total verbreitet und genau, es gibt wohl auch sehr viele verschiedene Anlässe, für die man sie kaufen oder nicht kaufen, aber verschenken, mitbringen kann. Sowohl, wenn ein Kind auf die Welt kommt und man es damit begrüßen möchte. Manche haben auch gesagt, sie nehmen das auch manchmal zu Beerdigungen mit. Das ist auch einfach sehr, sehr weit verbreitet dort. Und genau, auch da, wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie das Ganze aussieht und so und noch mehr Infos dazu lesen wollt, dann klickt euch mal in diesen Post rein und checkt mal die ganzen Infos ab. Ich fand, es war irgendwie so, weiß nicht, ausnahmsweise mal so ein positiver Aberglaube. Ja.
Motanka-Puppe aus der Ukraine als Aberglaube. Ja. Sehr, sehr schön.
Genau, genau.
Richtig cool.
Mich würde mal interessieren, wenn ihr diese Motanka-Puppen kennt, dann schreibt uns. Genau, würde mich
schickt uns gerne ein Bild, wenn ihr so eine Puppe habt, wie das aussieht. Vielleicht habt ihr das ja gemacht oder eure Mutter oder Vater.
Oh, das wäre cool. Sein. Ich wünschte, wir würden ein Bild kriegen. Das wäre schön. Ja, ich auch.
Wir betteln darum.
Ja.
Ja. Wenn wir jetzt schon so positiv aus der Folge rausgehen, dann will ich mal ganz kurz erwähnen, dass wir morgen am 10.
Ja.
Ist das der 10.?
Ja, 10. Juni.
Also Freitag, genau, am 10. Juni auf der TinCon sind, auf der Teenager Internet Work Conference, so eine Konferenz für digitale Jugendkultur.
Teenager.
ganz viele coole Leute am Start und sehr viele Leute, die man Social Media kennt, und wir freuen uns sehr drauf. Und wann sind wir da?
10. Juni, um 10 Uhr morgens.
10 Uhr morgens sind wir auf der Stage. Vielleicht seid ihr ja am Start in Berlin oder seid in der Nähe, kommt vorbei.
Sagt hallo.
Wir genau, sind da und gucken, was wir gefragt werden und was wir da erzählen können.
Genau, genau. Wir sprechen über, ich glaube, neue deutsche Perspektiven in Podcasts. Da bin ich auf jeden Fall auch schon ein bisschen Podcast, aufgeregt. Genau. Also wenn ihr aus Berlin kommt oder der Umgebung oder eh auf dem Festival seid, dann kommt rum, sagt hallo. Genau.
Und für 13- bis 25-Jährige ist es ja komplett kostenlos.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Voll nice.
Genau. Richtig cool. Wir werden auf jeden Fall berichten in 2 Wochen und wir werden uns auch hören in 2 Wochen.
Yes.
Checkt den Podcast auf jeden Fall. Leitet ihn weiter. Ihr wisst Bescheid, wo ihr den bekommt. Also unseren Nierte Mädchen in der Das Ding App, auf dasding.de, in der ARD Audiothek und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Was kann man noch machen?
Alles. Folgen, bewerten.
Folgen.
ARD Audiothek.
Verlinkt uns. Wir freuen uns über alles, alles, alles.
Yes, genau. Und dann würden wir einfach nur noch sagen, давайте, пока.
Давай. Пока.
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 Пока. Пока.
Пока.
Tschüss. Пока. Пока. Всем
привет. Давай. Всего хорошего.
Да, вам тоже. Tschüss.
Привет всем. Пока.
Ciao. Bye-bye.